Ja, liebe Geschwister, ich darf Sie, ich darf euch auch ganz, ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Ja, die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ja, wir bleiben heute Morgen bei den Evangelien. Und zwar werfen wir heute einen Blick in das Lukas-Evangelium. Und wer das gerne mitverfolgen möchte, Lukas 19. Lukas 19, es sind die Verse 1 bis 10. Eine sehr, sehr bekannte Begebenheit, eine sehr, sehr bekannte Geschichte. Also Lukas 19, 1 bis 10. Da hören wir Folgendes. Und er, Jesus Christus, zog hinein und ging durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann genannt Zachäus, der war ein Oberster der Zöllner und war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte nicht vor dem Volk, denn er war klein von Person. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, auf dass er ihn sähe, denn all da sollte er durchkommen. Und als Jesus kam an die Stätte, sah er auf und ward sein Gewahr und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend hernieder, denn ich muss heute in deinem Hause einkehren. Und er stieg eilend hernieder und nahm ihn auf mit Freuden. Da sie das sahen, murrten sie alle, dass er bei einem Sünder einkehrte. Zachäus aber trat da und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und so ich jemanden betrogen habe, das gebe ich vierfältig wieder. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist deinem Hause Heil widerfahren, sintemal er auch Abrahams Sohn ist. Denn des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir wollen nochmal still werden. Ja, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du jetzt mitten unter uns bist, und wir dürfen dich herzlich bitten, dass du uns jetzt dieses Wort auftust, dass du es uns erschließt, diesen Text, dass wir verstehen und begreifen, was du uns dadurch sagen willst und vor allen Dingen, was du in unserem persönlichen Leben verändert haben möchtest. Und so wollen wir dich loben, dich preisen und dir allein die Ehre geben. Amen. Ja, liebe Geschwister, wir kennen ihn doch, diesen Zachäus. Ich weiß nicht, in wie viel Kindergottesdiensteinheiten nicht dieser Zachäus seinen Maulbeerbaum da hinauf und wieder heruntergerutscht ist. Ich weiß nicht, wie viele Lieder über ihn geschrieben worden sind, wie viele Hörspiele, wie viele Predigten über ihn. Zachäus, ein Lieblingsthema, ich denke schon zu unserer Kinder- und Jugendzeit. Na klar, wir haben gerade den Text gehört. Er ist eigentlich sehr verständlich, er ist sehr klar, vielleicht im Laufe der Jahrzehnte ein wenig abgenutzt. Und wir meinen auch, dass wir den Zachäus recht gut verstehen, weil er uns ja in diesem Text sehr wunderbar und plastisch beschrieben wird. Aber es bleibt trotzdem die Frage, liebe Geschwister, kennen wir diesen Zachäus wirklich so genau? Wissen wir, was in seinem Leben da abgelaufen ist? Wissen wir, was ihn bewegt? Und ich denke, dass wir deshalb über alle Maßen dem Heiligen Geist wirklich dankbar sein können, dass sich zumindest in einem Evangelium, nämlich im Lukas-Evangelium, sich diese Berichterstattung über Zachäus wiederfindet. Und wenn der Lukas noch leben würde und ihn fragen könnte, ja, was willst du uns denn mit dieser Berichterstattung zeigen, dann würde er vielleicht antworten: Als erstes möchte ich euch Jesus Christus von allen Seiten beleuchten. Das zweite, was ich euch zeigen möchte, ist das, was passiert, wenn der Glaube in das Leben eines Menschen eintritt. Und das dritte, was ich euch auch zeigen möchte, ist, dass hier schon etwas von Gemeinde sichtbar wird. Lukas war ja der Paulus-Schüler schlechthin. Und was waren die drei großen Themen des Paulus? Jesus Christus, Glaube, Gemeinde. Jesus Christus, Glaube, Gemeinde. Und das ist das Wunderbare an diesem Text. Diese drei großen Themen, nicht finden wir bereits hier in diesem Text wieder gegeben. Also, liebe Geschwister, schauen wir uns mal an. Punkt 1, Jesus Christus. Und wenn wir von Jesus Christus sprechen und er von allen Seiten beleuchtet wird, dann geht es zunächst mal um seine starke, um seine ungewöhnliche, um seine umfassende Liebe zu seinem Volk und zu den Menschen. Zunächst mal einige Vorbemerkungen. Diese Geschichte von Zachäus ist ja nicht irgendwie so in einem luftleeren Raum entstanden. Es gibt Texte davor, es gibt Texte danach. Und zwei Texte davor ist von der dritten Leidensankündigung Jesu Christi die Rede. Nicht Jesus Christus ist nicht irgendwo auf dem Weg dahin, sondern wohin? Auf dem Wege nach Jerusalem, um dort zu leiden und zu sterben. Und direkt vor dem Text von Zachäus wird uns ja berichtet, wie Jesus Christus diesen Blinden heilt. Wo ist das geschehen? In Jericho. Und direkt nach der Geschichte des Zachäus, wie geht es da weiter? Als sie nah waren bei Jerusalem. Und dann ab Vers 29, in diesem 19. Kapitel, nicht in dem auch die Zachäus-Geschichte enthalten ist, wird uns von dem Einzug Jesu in Jerusalem berichtet. Also, wir sehen diese Zachäus-Geschichte, ja, sie spielt sich im Grunde genommen wenige Tage vor Karfreitag ab. Also sie liegt im unmittelbaren Ereignisfeld nicht des größten Geschehens, was jemals die Welt gesehen hat, was jemals über diese Welt gekommen ist. Und deswegen ist Lukas 19 ist Jesus Christus pur. Und deswegen müssen wir uns wirklich mit Jesus Christus befassen. Nun ist es ja zunächst mal so, dass dieser Zachäus, ja, zunächst mal gar nicht so liebenswert ist. Er ist ja nicht unbedingt der nette Sympathieträger. Nicht? Und da merken wir etwas von der Sprache des Apostel Paulus, wenn er das so sagen kann, nicht, dass wir schwach, gottlos, Sünder, Feinde Gottes waren, eben nicht nett, freundlich, sondern solche Zachäus-Typen. Und dass der Apostel Paulus dann weiter sagt, dass Gott seine Liebe trotzdem zu uns darin erwiesen hat, nicht, dass er seinen Sohn Jesus Christus geschickt hat, der für uns gestorben ist. Und wann hat Gott das getan? Als wir noch Sünder waren. Und dann heißt es zum Beispiel weiter im Titusbuch, in einem Satz heißt es ja, dass die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes zu uns gekommen ist. Und liebe Geschwister, das geschieht jetzt in Jericho. Dass die Liebe und die Freundlichkeit Gottes dahin kommt. Und jetzt zu diesem Zachäus. Und wenn wir ja Jericho hören, man könnte ja allein schon über Jericho eine ganze Predigt haben. Nicht Jericho, diese Archäologiegeschichte, diese Menschheitsgeschichte. Nicht angeblich die älteste Stadt der Welt. Landschaftlich damals fast so schön, so sagt man, wie im Paradies. Nicht sehr bekannt durch seine Palmen. Aber Jericho ist auch noch viel mehr. Jericho ist ja letztendlich Israel-Geschichte pur. Nicht Jericho, die Stadt, die das Volk Israel als erste Stadt vor Augen hatte, als sie den Jordan durchquert haben. Nicht diese Stadt mit der riesigen Befestigungsanlage, nicht die unüberwindbar schien. Nicht, und wir wissen, als Josua da vor den Mauern stand, da wusste er, dass jetzt nichts Menschliches mehr hilft. Nicht, und Gott zu ihm sagte, Josua, kein Problem für mich. Nicht, der Fall ist für mich schon längst erledigt. Ich gebe dir Jericho in die Hand, laufe du nur mit deinen Truppen 13 Mal da herum und beim 13 Mal wirst du das Wunder erleben. Nicht Jericho, die Stadt, in der Rahab wohnte. Nicht, wer war sie? Sie war die Mutter von Boas. Und wer war Boas? Der Mann, der Ruth geheiratet hat. Und auf diese Art und Weise gelangt Diese Frau, also Rahab, gelangt sie also in den Stammbaum von Jesu Christi. Auf diese Art und Weise. Nicht Jericho, die Stadt, nicht die Elia, bevor er aus ihm weggenommen wurde, sich wenige Stunden da aufgehalten hat. Und Jericho auch die Stadt, wo der Elisa, der Nachfolger, ja sein erstes Wunder getan hat. Aber Jericho kennen wir nicht nur vom Alten Testament her. Jericho kennen wir natürlich auch vom Neuen Testament her. Nicht nur eben von dieser Geschichte aus, sondern wir wissen, dass Jesus da ein Gleichnis mal erzählt hat. Nicht ein Levit und ein Priester, die da an dem zusammengeschlagenen Mann achtlos vorübergehen. Wo ist das geschehen? Auf dem Weg zwischen Jerusalem und Jericho. Nicht um Jericho war sicherlich zu den Zeiten Jesu auf die Stadt war sicherlich auf ihre Art und Weise, ja, das Tor zur Welt. Umschlagsplatz für den Handel. Und so kann man sich natürlich jetzt vorstellen, dass es da eine Zollbehörde gab, dass es da Oberzollämter gab und damit natürlich auch Zöllner gab, die damals keine Beamten waren und die auch nicht nach irgendeinem Tarif bezahlt worden sind, sondern die am Gewinn beteiligt waren. Nicht? Und manche verstanden es recht gut, noch einen Reiber für ihre eigene Tasche zu machen. Nun, da kann man sich natürlich gut vorstellen, nicht welche freundliche Gedanken in Anführungsstrichen die Menschen auf der Straße hatten, wenn sie da einem Zöllner begegneten. Nicht? Und außerdem kollaborierten sie auch noch mit der römischen Besatzungsmacht. Und jetzt in Jericho, ist Jesus Christus mit seiner Liebe, mit seiner umfassenden Liebe, mit seiner starken Liebe, mit seiner Freundlichkeit, die seinem Volk gilt und damit auch hier diesem Zachäus. Und liebe Geschwister, was sagt er? Was sagt Jesus Christus von Zachäus? Er ist Abrahams Sohn. Er ist Abrahams Sohn. Und wir erwidern, Abrahams Sohn? Ein schlitzohriger Typ. Kein Sympathieträger. Nicht jemand, mit dem man mal so einen netten Abend verbringt. Nein, aber diese Aussage von Jesus Christus, sie ist da, sie steht. Da gibt es eben nichts dran zu rütteln. Und dann merken wir, was das für eine wunderbare Liebe Jesu Christi ist. Das ist keine Sympathieliebe. Das ist viel, 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 viel mehr. Also das Erste, wenn wir Jesus Christus wirklich von allen Seiten beleuchten, dass wir da von seiner starken, von seiner ungewöhnlichen, von seiner umfassenden Liebe sprechen. Aber nicht nur das, wenn wir von Jesus Christus reden, reden wir auch immer von Heil. Und das sagt uns ja auch dieser Text. Heute ist diesem Haus Heil, oder man könnte auch sagen Rettung, widerfahren. Denn des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also, Jesus Christus, das Kreuz von Golgatha, nicht, das wissen wir, der einzigste Rettungsweg für die Menschen. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott hin. Nicht, und das gilt auch für jeden Einzelnen aus dem jüdischen Volk. Nicht auch jeder Einzelne aus dem jüdischen Volk findet nur über diesen Weg zu dem Messias. Zu dem Heiland, zu dem Erretter, zu dem Erlöser. Es gibt also keinen anderen Weg. Und das ist das eigentlich Wichtige an Jesus Christus, liebe Geschwister. Dass er eben nicht zuerst bessere Verhältnisse schafft. Dass er eben nicht zuerst alle Probleme beseitigt. Dass er eben nicht zuerst diese Welt ein bisschen freundlicher macht. Sondern er macht etwas viel, viel Grundlegenderes. Nämlich, dass er Tod, dass er Sünde, dass er Hölle, dass er das Gericht beiseite schafft. Und liebe Geschwister, wenn deine und meine paar Jahrzehnte Leben hier auf Erden vorüber sind, dann ist das Einzige, was bleibt. Dass es Jesus Christus gibt, dass er dir die grundsätzliche Sünde vergeben hat und dir in deinem weiteren Leben immer wieder die Sünden vergibt und vergeben hat. dass er für dich das Gericht getragen hat, dass er für dich die Hölle zugemacht hat und dass er dich eines Tages ins Vaterhaus bringt. Das allein, liebe Geschwister, bleibt. Das bleibt. Ja, und deswegen müssen sich die Jesusleute, zu denen wir ja auch gehören, deswegen müssen sie sich manchmal anhören, dass sie eine prinzipielle Veränderung oder Verbesserung der Welt nicht geschafft haben. Nein, liebe Geschwister, haben wir auch nicht, werden wir auch nicht schaffen, bis Jesus Christus wiederkommt. Aber was ist seit 2000 Jahren geschehen? Was ist trotzdem seit 2000 Jahren geschehen? Dass der lebendige Gott Millionen von Menschen Glauben geschenkt hat, Rechtfertigung geschenkt hat. Das ist geschehen. Und das ist das Entscheidende. Das ist das Wichtige, das ist das Wesentliche, das ist das Grundlegende. Vielleicht auch heute Morgen hier. Ich kenne natürlich nicht das Glaubensleben hier jedes Einzelnen. Aber vielleicht auch heute Morgen. Vielleicht werden deine Verhältnisse nicht zunächst leichter. Vielleicht wird auch dein Leben nicht insgesamt nicht leichter. Aber vielleicht findest du heute Morgen das Entscheidende. Vielleicht findest du heute Morgen wirklich das, was bleibt. Nämlich, dass du Jesus Christus findest, dass nämlich deine Sünden vergeben werden, dass du am Gericht vorbeikommst, dass du nicht in die ewige Verlorenheit musst, sondern dass du eines Tages die Ewigkeit beim Herrn verbringen darfst. Und das, liebe Geschwister, ist weitaus mehr wert als das, was dir vielleicht im Moment wichtig scheint. Glaube es wirklich. Wenn wir von Jesus Christus sprechen, nicht nur von seiner umfassenden Liebe, nicht nur von Heil und von Rettung, sondern noch ein drittes, er möchte mit dir auch eine Beziehung eingehen. Er möchte mit dir auch eine Beziehung eingehen. Vers 5, Zachäus, ich muss heute in deinem Hause einkehren. Ich muss heute in deinem Hause einkehren. Nicht Jesus Christus rauscht nicht einfach da vorbei. Der macht mal nicht so ein Event bei dir. Nein, er will bei dir ankommen. Er will in deinem Herzen wohnen. Er will mit dir eine Beziehung aufbauen. Er will bei dir bleiben. Er will letztlich wirklich mit dir leben. Das will er. Epheser 2, Vers 19. Ihr sollt nicht mehr Gäste und Fremdlinge heißen, sondern Mitbürger der Heiligen. Und dann kommen wir eines Tages, mit Jesus Christus, der hoffentlich schon jetzt hier auf Erden in unserem irdischen Lebenshaus wohnt, dann kommen wir bei seinem Vater an. Und dann erfüllt sich all das, was Jesus Christus vorher zu uns gesagt hat. Johannes 14, Vers 2, ich habe eine Wohnung für euch bereitet. Und dann das große Finale, das große Schlussbild, das Offenbarung, Kapitel 21, Vers 3, wo es so sinngemäß heißt, Gott selbst wird bei uns wohnen. Nicht das Finale, das große Schlussbild. So wird es sein. Aber jetzt, das wissen wir, jetzt sind wir eben halt noch Fremdlinge oder wie die Bibel es auch noch anders ausdrückt, wir sind noch Pilger, wir sind noch Wanderer. Aber das wird eines Tages geschehen. Das ist das erste große Thema. Was aus diesem Text hervorleuchtet, Jesus Christus, seine Liebe, dass er uns Heil gibt und dass er mit uns eine Beziehung eingehen will, bis wir eines Tages wirklich bei ihm sind. Das zweite große Thema ist Glaube. Denn das wird uns diese Geschichte auch zeigen, was wirklich passiert, nicht wenn der Glaube in das Leben eines Menschen also hineintritt. Und ich denke, das ist es, was es uns an dieser Zachäus-Geschichte auch so fasziniert, dass wir so ein wenig über seine Biografie, über seinen Lebenslauf erfahren. Nicht nur seine Biografie, die fängt ja ganz schlicht und einfach an mit dem Satz, und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre. Und gerade in diesem Text muss man eigentlich auf jeden Satz wirklich genau achten und ihn genau durchlesen und jedes Wort wirklich sehr ernst nehmen. Denn dieses und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, ist ja auch eine interessante Formulierung. Es heißt ja bemerkenswerterweise nicht, Er begehrte, in Erfahrung zu bringen, ja, was dieser Jesus Christus so tut und was er so sagt und wie er sich so in der Menschenmenge präsentiert und was die Menschen so von ihm halten. Nein, nein, er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre. Es geht ihm um diesen Mann. Es geht ihm um dieses Zentrum. Darum geht es dem Zachäus. Und liebe Geschwister, es geht ihm darum, zwar so sehr, dass ihm der Gedanke an die Konsequenzen seines Tuns in diesem Moment gar nicht zu kommen scheint. Dass er, weil er ja, das haben wir ja in dem Text auch gelesen, weil er körperlich so ein bisschen zurückgeblieben ist, sich freiwillig einer Situation aussetzt, die nicht ohne den Anflug ja, von einer gewissen Lächerlichkeit ist. Nicht den Chef einer Zollbehörde, vor dem man sonst zu zittern pflegt, auf einem Maulbeerenbaum sitzen zu sehen, so kann ich mir vorstellen, hat sicherlich bei manchen Herumstehenden ja so ein diebisches Vergnügen bereitet. Aber das war ihm in diesem Moment vollkommen egal. Ihm ging es um das Zentrum. Ihm ging es wirklich um Jesus Christus. Und jetzt passiert eigentlich etwas Wunderbares in der Biografie, in dem Lebenslauf des Zachäus. Liebe Geschwister, worauf konzentriert man sich in einem Lebenslauf? Ich meine jetzt einen echten Lebenslauf, nicht den sicherlich manche von uns alle schon mal geschrieben haben. Worauf konzentriert man sich da? Auf Orte? Auf Namen? Auf Zeiten? Auf wichtige Ereignisse? Ja, auf Orte? Auf Namen? Auf Zeiten und wichtige Ereignisse. Und so läuft das jetzt hier ab zwischen Jesus Christus und Zachäus. Wie fängt es an? Als Jesus aber an den Ort kam. Und genau an diesen Ort kam jetzt Jesus Christus, Jericho. Man ist ja fast geneigt zu sagen, ein Ort schon von Ewigkeit her ja markiert. Jesus Christus kannte also genau den Ort, nicht wo dieser kleine Zachäus da auf dem Maulbeerbaum saß. Nicht, da war kein Navi notwendig, da war auch keine NSA notwendig mit dem, was Jesus Christus wusste. Er kannte also den Ort. Und dann geht's weiter, er kannte auch den Namen. Und jetzt kommen natürlich so kluge Ausleger und sagen, ja, natürlich kannte den Namen. Den Namen kannte Jesus Christus vom Zuruf da in der Zuschauermenge. Daher kannte er den Namen. Oder man wusste eben halt, wer in Jericho das Sagen hat. Aber liebe Geschwister, das sind alles Hypothesen, die wir mal ganz, ganz, ganz schnell über Bord werfen. Nicht Jesus Christus kannte eben diesen Namen. Und wer im Denken der Bibel den Namen kennt, der hat den Menschen. Und wer den Menschen hat, der hat das Programm. Und deswegen sagt Jesus Christus auch nicht, wer bist du da oben? Und er sagt, Zachäus, komm. Er kannte den Ort, er kannte den Namen, und jetzt hat Jesus Christus ein ganz kleines, die Zeit bestimmendes Wort, was ein ganz, ganz wichtiges Wort in der Bibel ist, nämlich heute. Heute. Er sagt nicht zu dem Zachäus, mein lieber Zachäus, überleg mal, denk mal drüber nach, wäre doch vielleicht eine Option, wenn ich bei dir mal eine Stippvisite machen könnte. Nein, das sagt er nicht. Sondern er sagt heute. Heute nenne ich deinen Namen. Heute ist die Chance. Zachäus, gestern war sie noch nicht. Aber bedenke, morgen wird sie nicht mehr sein. Heute. Heute. Heute verstockt eure Herzen nicht. Oder heute ist der angenehme Tag. Der Tag des Heils. Oder heute nicht ist das Wort vor euren Augen erfüllt. Mal so einige Verse aus der Bibel, wo es um dieses Heute geht. Um dieses Heute. Was für ein fataler Irrtum, liebe Geschwister, wenn wir Menschen meinen, wir würden die Zeiten bestimmen. Wir bestimmen letztlich überhaupt keine Zeiten. Der Einzige, der dazu ermächtigt, der dazu autorisiert ist, ist der Allmächtige. Und trotzdem, was ist es für ein wunderbares Heute? Nicht, weil nämlich mit diesem Wort der lebendige Gott in das Leben eines Menschen hier in das Leben des Zachäus eingegriffen hat. Er kennt den Ort, er kennt den Namen, er weiß die Zeit. Und jetzt, was geschieht jetzt? Was geschieht jetzt an diesem Ort? Was geschieht jetzt oder was erlebt jetzt dieser Mann mit dem Namen Zachäus? Was erlebt er heute? 2000 Jahre zurückgedacht. Was erlebt er? Drei wichtige Ereignisse. Das erste wichtige Ereignis ist, es ist Heil, es ist Rettung passiert. Nicht so sagt es ja unser Text. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Ist ja auch wieder eine interessante Formulierung. Ich denke mal, wir würden das wahrscheinlich so nie sagen. Wenn jemand wirklich Glaube geschenkt bekommen hat von dem lebendigen Herrn, dann würden wir wahrscheinlich den Herrn loben und preisen und ihm sagen, danke, dass du diesem Menschen Glauben geschenkt hast. So würden wir es vielleicht formulieren. Aber Jesus Christus macht das nicht. Er sagt, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Womit natürlich das mit inbegriffen ist, dass er auch dem Zachäus Heil wiedergefahren ist. Aber er legt den Schwerpunkt eben nicht auf diesen Zachäus, sondern er sagt, heute ist diesem Hause Heil wiederfahren. Und wir stellen uns natürlich sofort die Frage, was will uns Jesus Christus damit sagen? Was will er damit andeuten? Und ich denke, wo er, Jesus Christus, in das Leben eines Menschen tritt, löst das immer so eine Art Kettenreaktion aus, sodass das dein Haus und dein Umfeld merkt. Denn es wird sich ja ab diesem Zeitpunkt einiges ändern in deinem Leben. Deine Augen werden, wie die Bibel sagt, erneuert. Du wirst ein anderes Bild von deinem Nächsten bekommen als bisher. Und einiges anderes wird sich also noch verändern. Wir wollen es mal so sagen, kurz und knapp. Niemand verlässt die Begegnung mit Jesus Christus so, wie er in diese Begegnung hineingegangen ist. Niemand verlässt die Begegnung mit Jesus Christus so, wie er in diese Begegnung hineingegangen ist. Also das ist das Erste, was sich da ereignet. Es ist Heil, es ist Rettung passiert. Aber dann noch etwas. Es heißt da weiter, und er nahm ihn auf. Und wir würden wahrscheinlich hier aufhören, wir sagen, wunderbar, formal, alles richtig, alles geregelt. Aber jetzt geht's weiter. Er nahm ihn auf, wie? Mit Freuden heißt es. Er nahm ihn auf mit Freuden. Und liebe Geschwister, wenn wir etwas über Freude lesen wollen, dann können wir zum Beispiel den Philipperbrief aufschlagen oder eben das Lukasevangelium. Freude spielt bei Lukas eine ganz, ganz große Rolle. Wenn Freude bei Lukas, dann immer voll. Nicht denken wir an die Weihnachtsgeschichte, ich verkündige euch große Freude. Lukas 2 oder 13 Kapitel weiter, Lukas 15, da heißt es so sinngemäß, es wird große Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Ganz typisch für Lukas. Die Freude steht bei ihm immer sehr im Vordergrund und dann immer volle Freude. Nicht und deswegen ist das nichts Schlimmes, liebe Geschwister, wenn jemand Christ wird. Das darf man nach außen hin zeigen. Das darf man nach außen hin durchaus kundtun. Danke, Herr, dass du in mein Leben hineingetreten bist, dass ich jetzt wirklich mit dir leben darf. Und dann ist noch etwas Drittes passiert. Das überliest man eigentlich. Dem misst man auch gar nicht so eine Bedeutung zu. Je nachdem, was für eine Bibelübersetzung man hat, heißt es da in Vers 8, und Zachäus trat vor dem Herrn oder Zachäus stand vor dem Herrn. Nicht, und dann wissen wir ja, dann folgt ja dieses Sündenbekenntnis, nicht diese dramatische Umkehraktion. Aber mir kommt es vielmehr auf dieses trat vor dem Herrn oder stand vor dem Herrn an. Und das ist nicht so etwas nach dem Motto, wunderbar, jetzt ist alles geregelt, ja auch die Finanzgeschäfte sind geregelt und fortan passiert nichts mehr. Nein, nein. Dieses hier trat vor den Herrn. Das ist von jetzt ab bei dem Zachäus die Vokabel, mit der er jetzt sein ganzes weiteres Leben beschreibt. Ich stehe vor dem Herrn, ich trat vor dem Herrn oder ich trete vor dem Herrn. Das heißt, alles, was ich tue, alles, was ich unterlasse, alles, was ich sage, da, wo ich schweige, alles, was ich denke, alles, was ich fühle, das tue ich nicht nur mal ab und zu mit meinem Herrn, sondern das ist jetzt bei ihm eine grundsätzliche Lebenseinstellung. Ich stehe vor Jesus Christus. Das ist und das war das Geheimnis des Zachäus. Dass da speziell bei ihm einige Finanzgeschäfte geregelt werden musste, selbstverständlich, das war klar. Aber das ist bei ihm jetzt das Wesentliche, das Entscheidende, diese neue Haltung seines Lebens seinem Herrn gegenüber. Das war das. Ich stehe jetzt in allem, ständig vor meinem Herrn. Mit allem, was ich so denke, tue, fühle, mache, unterlasse und so weiter. Das war also diese neue Lebenshaltung des Zachäus. Und deswegen, also ein ganz wichtiges Wort dieses hier, nicht? Man überliest es ja einfach so. Ja, er stand vor dem Herrn. Nicht, aber es hat eine enorme Bedeutung, auch für unser Leben. Und für ihn galt ja jetzt, dass mit dieser neuen Lebenseinstellung ja seine Biografie weitergeschrieben wurde. Das war ja jetzt für den Zachäus ganz, ganz wichtig. Drei große Themen hat der Apostel Paulus. Zwei haben wir gehört, eins fehlt noch. Gemeinde. Obwohl es diesen Begriff ja wahrscheinlich damals noch gar nicht gab, geschweige denn, dass es überhaupt eine Gemeinde Jesu Christi gab. Und trotzdem leuchtet auch da schon etwas hervor. Nicht unbedingt jetzt was Angenehmes. Nicht unbedingt jetzt was Angenehmes. Denn wir müssen jetzt noch auf diesen Vers 7 zu sprechen kommen. Da heißt es nämlich, da sie das sahen, murrten sie alle, dass er bei einem Sünder einkehrte. Nicht? Das ist dieser Satz, auf den wir noch eingehen müssen. Richtig, das ist zunächst mal eine Kritik, bezieht sich erstmal da auf das Volk Israel. Das ist richtig. Nicht? Das hat ihnen irgendwo nicht gepasst. Nicht? Sie empfanden das irgendwie als ungerecht gegenüber den anderen Menschen, die es da in Jericho noch gab. Und wahrscheinlich werden sie ihm vorgeworfen haben und werden ihm gesagt haben, aber Herr Jesus Christus, da gibt es doch noch andere Menschen in Jericho, wo es doch wirklich angemessener, passender gewesen wäre, wenn du dort eingekehrt wärst und dort übernachtet hättest. Herr Jesus Christus, du bist irgendwie anstößig. Ja, das ist er. Und jetzt kommen wir auf die Gemeinde zu sprechen. Auf die heutige Gemeinde. Und das ist das Erschütternde. Das ist das Erschütternde, dass es diese Haltung ein Stück weit auch in der Gemeinde gibt. Das ist das Erschreckende. Verstehen wir? Du kannst in der Gemeinde sein und du läufst an Jesus Christus vorbei. Du kannst echt in der Gemeinde sein und du läufst an Jesus Christus vorbei. Da hast du mit Gnade angefangen, nicht? Und machst mit deiner eigenen Moral lebst du weiter. Und das sind, wie ein Ausleger mal gesagt hat, das sind die sogenannten Wächter der Gnade. Das ist nichts Angenehmes. Das sind die sogenannten Wächter der Gnade, die ganz unterschiedlich aufgestellt sind, je nachdem, wie sie ihr Amt verstehen. Nicht, da kommen also die einen und sagen, Gnade einmal, ja, Gnade einmal, sei froh, dass du einmal Gnade bekommen hast. Nicht, und dann wird dein Schuldenkonto auf Null gestellt und dann kannst du wirklich von vorne anfangen. Aber, unter der Beobachtung dieser Leute, unter der Beobachtung der Wächter der Gnade und wehe, wenn du einmal versagst, dann geht der Daumen nach unten. Das gibt es. Und dann gibt es auch noch die anderen, die Gnade so ein bisschen begrenzen, nicht? Die Gnade so, ja, wie soll ich mal sagen, so ein bisschen streng dosiert weitergeben. Die dann sagen, ja, ein bisschen Gnade schon. Aber der Rest, der muss von hier kommen. Und dann gibt es noch die anderen, die sind noch schlimmer. Nicht, bei denen musst du Gnade beantragen. Bei denen musst du Gnade begründen. Nicht, nach einer gewissen Ausschuss- und Bewährungsfrist bekommst du dann was. Nicht? Und alles, liebe Geschwister, alles unter der Beobachtung dieser Wächter der Gnade, die immer unbeliebter und immer ungenießbarer werden und im Grunde genommen an Jesus Christus vorbeilaufen. Und das ist das Erschütternde, dass es das in Gemeinden gibt. Nicht und dieser Ausdruck, der das so formuliert hat, dieser Ausdruck gefällt mir so gut, Wächter der Gnade, nicht, obwohl es ja kein in diesem Fall ja kein positiver Ausdruck ist. Nicht, er sagt also weiter, dabei ist es doch eine Gnade, wenn man einen Blick in dieses Haus des Zachäus werfen darf, dabei sein darf, wie diesem Haus Heil widerfahren ist, wie Freude entstanden ist, wie ich in diesem Haus auch ein Stück weit, wie in diesem Haus auch ein Stück weit schon Gemeinde erlebt werden durfte. Und liebe Geschwister, das ist natürlich jetzt die Anfrage an uns. Sind wir, die wir unseren Stand in Jesus Christus haben und ihm schon seit Jahrzehnten nachfolgen, sind wir solche Leute, die wirklich sagen können, die das wirklich sagen können, endlich, Herr Jesus Christus, bist du in dieses oder bist du in jenes Haus eingekehrt? Wir haben schon so lange dafür gebetet, wir haben schon so lange darum gerungen, dass das endlich passiert und jetzt ist es passiert. Sind wir solche Leute, die das mit solch einer Dankbarkeit sagen können, beten können? Und liebe Geschwister, wenn, dann bekommen wir doch ein ganz, ganz anderes Gemeindeverständnis. Und dann erleben wir doch Gemeinde auch ganz, ganz anders. Dann haben wir natürlich nicht mehr so viel Zeit für das Wächteramt. Brauchen wir auch nicht. Überlassen wir das lieber demjenigen, der unendlich viel Gnade hat, und betrachten wir uns als solche, die ständig aus seiner Gnade und Barmherzigkeit leben. Tag für Tag. Ja, dieses Haus des Zachäus, ich würde sagen, eine schöne Hausnummer. Eine wirklich schöne Hausnummer. Da sollten wir im Bild gesprochen wirklich hingehen. Denn da erleben wir, dass Jesus Christus da ist. Da erleben wir unsere Glaubensbiografie. Und da erleben wir ein Stück weit Gemeinde. Das vermittelt uns diese Zachäus-Geschichte. Diese drei großen Themen. Jesus Christus, Glaube und Gemeinde. Und das wollte ich heute Morgen mal mit dieser Geschichte weitergehen. Wenn es möglich ist, dann wollen wir uns zum Gebet erheben.